Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute in ganz ungewohnter neuer Runde. Ich sitze hier mit dem Thilo und mit unserem Gast, Dr. Med, Flo Sauer. Schon mal schön, dass du da bist. Aber bevor wir reingehen, noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor Löwenanteil. Danke für den Support Löwenanteil und danke für euren Support, dass ihr auch immer fleißig bestellt mit unserem Code bzw. über unseren Link. 10% auf alles mit dem Code MTMT10. Ihr wisst es, fleißig bestellen. Unterstützt uns mehr, als ihr vielleicht denkt. So, genug zum Sponsoring. Flo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir können ja mal starten. Also erstmal kannst du den Leuten vielleicht kurz erzählen. Also du bist Doktor, du bist tatsächlich ein Arzt. wir bashen ja gerne immer Ärzte hier auf dem Podcast und heute haben wir endlich mal jemanden live hier, den wir bashen können. Da freue ich mich total drauf.
Das ist super.
Nee, erzähl mal, was du so machst, wer du bist und vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt hier zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen.
Gut, sehr gerne. Flo Sauer hat er schon gesagt. Ich bin tatsächlich Arzt, ja, der sich hier reinwagt. Ich bin Kardiologe. Mein Schwerpunkt ist, denke ich, immer noch die invasive Kardiologie, also die Menschen mit Stents und dergleichen versorgt im Akutsetting und auch im chronischen Setting. Und habe gleichzeitig meine eigene Praxis mit zwei Kollegen, wo wir quasi ambulante Kardiologie anbieten. Der Lebenslauf, weiß ich nicht, der ist, glaube ich, jetzt hier nicht so interessant, das sind die typischen und auch untypischen Stationen eines Medizinstudenten und eines Arztes, der ein bisschen open-minded ist und gerne in der Welt rumreist, dann kommt man dazu. Wie komme ich hierher? Ähnliche Geschichte, immer so auf der Suche nach schön und stark in 5 Minuten.
Und da bist du natürlich auf uns gekommen.
Ja klar, wird am lautesten geschrien, dass das geht. Ich habe dem Andi mal zugehört auf irgendeinem, ich weiß leider nicht mehr, was das war, irgendeinem Podcast, da ging es um Gesundheit.
Und der Andi, war das ein Lanzerhof-Podcast vielleicht?
Nee, das war das nicht, das war was anderes.
Okay.
Ich muss echt nochmal gucken. Und da hat der Andi, ja, wie es der Andi halt so ist, Sachen erzählt, wo ich gedacht habe, oh, nee, gibt's ja nicht. Und habe gedacht, wenn das wahr ist, was er so erzählt, warum habe ich selber noch nicht gemacht? Und ich guck mal, was gibt's denn noch? Und dann gab es euren Podcast und dann habe ich da reingehört und dann habe ich ihm einfach gedacht, nee, wie, Alter, was labern die da? Gibt's nicht. Ich höre mir den zweiten an und denke, es wird immer krasser. Und kann das sein, dass die das wirklich ernst meinen? Und dann hat sich rauskristallisiert, ja, die meinen das ernst und die sind damit so viel Herz dabei und die leben das, was die erzählen. Und es wurde eigentlich von Podcast zu Podcast besser und meine Faszination wurde immer größer, sodass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt selber mal aus, nach der MTMT-Methode zu trainieren. Und dann haben sich tolle Sachen eingestellt bei mir, so wie versprochen. Und dann habe ich meine Töchter, auch ganz interessant, die finden sowas ja schrecklich, Training und Muskeln und Gewichte und total albern.
Wie alt sind deine Töchter?
Die älteste ist 16, also die ist gerade in dem Thema, wo sowas natürlich eigentlich besonders gedisst wird. Und dann geht es so staffelweise runter bis zu 4 Jahren und die Älteste hat es dann immer mit anhören müssen, wenn ich sie irgendwo hingefahren habe oder abgeholt habe. Und die hat immer, wenn es dann nicht lief, ist, was ist mit den Jungs los, warum hören wir die nicht? Und hat es dann total gefeiert, wenn um was geht's heute im Podcast? Sei ja, heute geht's über Beintraining oder sowas. Und die schon, Und dann lief das Beintraining an und dann der typische Einstieg und dann ging das Gelaber los und es, es war eine halbe Stunde und sie, haben die jetzt irgendwas über Beintraining erzählt? Das war alles. Und so war das, so kam das langsam in die Family rein und dann hat meine Frau gesagt, hey, fahr doch mal zu denen, trainier halt mal mit denen. Und dann hat sie mir ein Training beim Coach geschenkt und dann sind wir da in Kontakt gekommen. Und das, was ich vermutet habe, nämlich, dass da eine ziemlich coole Truppe am Werk ist, hat sich dann bestätigt. Und dann kam es über die Skill-Meetings, die ich mir dann natürlich auch irgendwann leisten musste. Gab es mal einen Podcast, da war so die Kardiologie getoucht. Und
Skill-Meeting-Folge.
Genau, die war eben nur so slightly touched. Und dann habe ich gedacht, hey, das bin ich eigentlich nicht gewohnt, sondern normalerweise ist der Dive von der Gruppe in so ein Thema viel, viel höher. Und habe dann einen Coach angeschrieben und gesagt, so kenne ich es nicht. Und dann kam natürlich, ja, dann mach's selber besser.
dann hab ich's und dementsprechend kennt ihr den Flo ja schon aus dem Skill-Meeting.
Dann habe ich es versucht, besser zu machen. Und dann sitzen wir jetzt hier.
Ja. Ich finde es aber nochmal zurückgehend zum Anfang, wo du jetzt gerade deinen Lebenslauf so ganz schnell übergangen hast. Ich finde es sau spannend, woher du eigentlich kommst, dass du ja aus einer Kardiologendynastie kommst und dass du noch dazu quasi deinen Vater zuerst zu uns geschickt hast, bevor du selber hierher gekommen bist, also bevor deine Frau dich geschickt hat.
Genau, ja. Ja, die Family-Historie der Medizin ist groß. Der Opa, der hat schon großen Impact in der Medizin gehabt, im bayerischen Raum. Und mein Vater dann auch. Und ich und meine Brüder, ich habe noch zwei Brüder, beide auch. Beide dann in der Orthopädie. Ich bin tatsächlich in der Kardiologie geblieben. Und mein Vater, der ist passionierter Powerlifter. Ja, das hat er spät angefangen früher. Der kommt aus dem Taekwondo eigentlich, wo er hochklassigen Rang erreicht hat, also einen dritten Dan. Weiß nicht. Und hat dann im späten Alter zum Kraft-3-Kampf gefunden und hat dann natürlich, wie es bei dem Sport so ist und auch in dem Alter, diverse Wehwehchen entwickelt und die waren für mich klar, wo die herkommen. Ich bin ja jetzt MTMT geschult. Und dann habe ich gesagt, mach halt mal was anders und habe gesagt, du gehst jetzt zu den Jungs und die zeigen dir jetzt, wie du vielleicht auch noch stärker werden, also wie du schmerzfreier werden kannst und eventuell auch noch stärker.
Das muss man sagen, wie alt dein Papa ist?
83. Der wird heuer 84. Ja.
Ja. Das finde ich echt beeindruckend, weil der ist ja jetzt keine, also körperlich beeindruckende Figur, aber er stellt auf jeden Fall was dar. Also der ist jetzt kein Powerlifter, wie man sich so vorstellt. Ich meine, es ist halt einfach ein sehr fitter 83-jähriger Mann, der aber einfach weiß, was er will.
Es ist definitiv.
Es ist richtig
das
geil.
Das kann man sagen. Das kann man sagen. Ja, genau. Nee, und so ist halt dieses, auch nicht nur, dass meine Töchter euch toll finden und zuhören, es ist auch so, dass ich tatsächlich seit Jahren, Jahrzehnten an meine Frau hinrede, sage, hey, du musst Kraftsport machen, das ist die einzige wahre Lösung und du musst da hin. Und das war natürlich über, ja, Streit würde ich es nicht nennen, aber Meinungsverschiedenheiten. Und dann habe ich ihr mal so das hingeschoben, ich glaube, es war der Blueprint. Oder war es deins? Ich weiß jetzt nicht, ob es der Blueprint war oder deins. Und dann gesagt, hier, guck doch das mal an und die machen dir das Video schön vor. Und dann auf einmal hat sie das nachgemacht. Und dann so, ja, es fühlt sich echt gut an. Und dann ist die da wirklich eingestiegen. Und das ist auch sowas, wo euer Magic anscheinend drin liegt. Ihr könnt mit dem, was ihr macht, Menschen gewinnen, die es sonst eigentlich nicht machen. Und vielleicht liegt es am das Bild, das ihr zeichnet. Ja, ihr zeichnet ein anderes Bild. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Geheimnisses wahrscheinlich.
Vielleicht. Noch nie so drüber nachgedacht. Also erstmal vielen Dank. Und jetzt ist aber auch Schluss mit der Lobhudelei, würde ich sagen.
Es geht noch an. Wir haben jetzt eine Stunde Lobhudel.
Du bist ja hier, ich habe es dir gerade draußen schon gesagt, damit du uns und allen Zuhörern erklären kannst, wie wir nicht sterben. Eigentlich. Und mich interessiert einfach so die Sicht auf Training insgesamt und natürlich auch auf Krafttraining, aber auch nicht nur Krafttraining, sondern wir hatten ja auch Intervalltraining und so. Das war ja so ein bisschen auch der Einstieg, ja, mal, genau. In Verbindung mit deiner Erfahrung als Arzt. Ich meine, du setzt dich tagtäglich mit kranken Menschen auseinander. und versuchst dafür zu sorgen, dass sie länger leben am Ende. Und dementsprechend finde ich eben deine Perspektive auf Training, weil du eben selber auch am Eisen unterwegs bist, einfach sehr, sehr spannend. Und jetzt habe ich dir keine wirkliche Frage gestellt, aber du hast wahrscheinlich eh schon ein paar Dinge und eine Meinung dazu.
Die Meinung zum Training. Es kommt immer so darauf an, welchen Patienten gucke ich an. Gucke ich den 65, 70-Jährigen an, in der Rente, der diverse Wehwehchen hat, der 15 Kilo mit sich rumschleppt, als Fettmasse vorne dranhängend. Oder den jungen Kerl, der mit 40 kommt und sagt, du, mein Papa hat mit 50 einen Herzinfarkt gekriegt, ich will mich durchchecken lassen. Da gibt es natürlich eine riesen Bandbreite an Patienten. Aber das, was, denke ich, jedem auffällt, der Kollege ist oder in dem Bereich arbeitet, der wird feststellen, dass, sagen wir mal, der typische Bauer, der Landwirt, der in die Praxis kommt, du dem in der Regel das Alter nicht ansiehst. Der kann sich gut hinsetzen, der kann adäquat und prompt wieder aufstehen, ohne dass er seine Hände braucht. Der kann sich auf der Liege umdrehen ohne Probleme. Der hat sicher ein bisschen Speck drüber in der Regel. Aber nichts, wo man jetzt sagen würde, um Gottes Willen, was trägt der da an Todmasse mit sich rum?
Aber halt auch Muskelmasse drunter, gell?
So ist es. Und woher kommt es denn? Ja, das kommt daher, weil die sich den ganzen Tag bewegen. Die sind den ganzen Tag irgendwo unterwegs, ob es jetzt am Hof ist, im Wald draußen. Die machen was. Und da, denke ich, kann man schon einen ganz klaren Bezug hinbringen, dass wenn man sagt, man ist aktiv, man gestaltet sein Leben so aktiv wie möglich, bis zum Ende hast du einen Benefit. Und leider hat nicht jeder ein Wirt daheim oder ein Holz, wo er Holz hacken geht und Bäume rauszieht. Die meisten müssen ja leider sitzend arbeiten und fahren dann mit dem Auto oder mit der U-Bahn nach Hause und gehen dann aufs Sofa und dann ist es vorbei. Und da braucht man halt dann irgendwie, ich will es gar nicht Ausgleich nennen, aber irgendwie die Chance, was besser zu machen. Und die Differenz sehe ich. Also der wirklich aktiv ist, der seinen Körper benutzt, der ist in der Regel länger gesund als derjenige, der halt seinen Körper nur dazu nimmt, um, weiß ich nicht, Nahrung aufzunehmen und auszuscheiden.
Finde ich krass spannend, weil normalerweise würde mir jetzt so den klassischen niederbayerischen Landwirt nicht mit, ich sage jetzt mal, weniger früh sterbend beschreiben. Weil, also ich stelle mir so einen niederbayerischen Landwirt eher vor mit so ein bisschen roten Kopf auf dem Traktor sitzend und womöglich mit der Zigarette. So, das ist eher mein Denken. Aber du würdest sagen, dass der physische Benefit von der konstanten Bewegung quasi die Negativen, die vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal, die Peer Group so mit sich bringen kann, also sprich vielleicht in der Ernährung nicht alles wissend oder halt einfach bestimmte Sachen nicht hinterfragend, einfach Sachen wie eine niederbayerische Ernährungsweise einfach so kopieren sozusagen, dass das aufwiegt? Oder ist das eine schwere Frage?
Ja, weil es zu allgemein ist. Weil auch wahrscheinlich stellst du dir jetzt den Bauern vor, der halt 50, 60 ist und da so drauf sitzt. Aber ich rede von der Generation davor und die mussten tatsächlich noch richtig arbeiten. Ja. Die haben keine GPS-gesteuerten Trucks, die gehen da raus in den Wald und machen das noch mit der Säge und mit der Hand und mit dem Bulldog, nicht mit dem Forester. Die haben eine andere Basis. Ja. Aber 40 Jahren mussten die wirklich schwer arbeiten und da hast du natürlich so ein bisschen eingezahlt. Das rufst du dann ab. Mhm. Und wenn du nur die Gruppe vergleichst, wenn du sagst, welcher fitte 80-Jährige oder 70-Jährige kommt da, und das sind halt in der meistens dann die Leute, die wirklich aktiv gearbeitet haben. Und das sind dann, geht in diese Richtung Landwirt. Und da kommen auch immer wieder die gleichen. Die kommen auch in die Praxis und haben kein großes Bedürfnis, Leidensdruck anzugeben. So, die sagen einfach, Doc, schau nach, was los ist. Nö, soweit passt alles. Und du machst deine Untersuchung und denkst, das kann nicht sein, dass der nichts merkt. Das gibt's ja gar nicht. Aber da ist auch so ein anderes Mindset da. Mhm. Ja, wenn der nicht wirklich seinen Arm vom Boden abheben muss oder seinen Kopf da irgendwo aus dem Kiesel rausholt, geht's dem gut. Das ist alles nicht so ein Thema. Aber essenstechnisch, da gebe ich dir recht, da gibt es sicher vieles zu verbessern. Wobei man da auch wieder sagen muss, und da kommen wir jetzt dann schon in eine Wahnsinnsdiskussion mit dem Essen, diese alten Landwirte, die sind ja, klar, zu viel Schweinefleisch, zu fett und alles, aber es ist alles selbst gekocht.
Ja.
Das ist alles vom Acker reingetragen. Das sind keine Convenient-Produkte, das ist kein Supermarktessen, sondern da ist die Oma daheim seit Jahrzehnten, die immer jeden Abend kocht. Und das, glaube ich, ist so ein Impact, den man auf gar keinen Fall ignorieren darf, sondern der wahrscheinlich das meiste ausmacht. Ja. Schwere körperliche Arbeit, nicht zu viel an Kalorien. Und dann ist es, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wahrscheinlich fast egal, in welche Richtung das Essen geht.
Geil, finde ich sehr spannend, weil es auch meinen Bias bestätigt. Also finde ich super. Ernährung ist ja immer so ein Riesenthema und es wird meiner Meinung nach viel größer gemacht, als es ist. Also gerade so in der Fitness oder generell, sagen wir gar nicht Fitness, sondern in der Gesundheitswelt. Weil dann ist immer so, ja, um gesund zu sein, ist Ernährung das Wichtigste. Und das sehe ich ganz, 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 ganz anders. Ganz anders. Und nicht nur, weil ich natürlich jeden Tag meine Gummibärchen essen will. Ich glaube, dass wenn dein Körper gut funktioniert und dein Stoffwechsel gut funktioniert, und das sind eben Dinge, die man extrem gut mit Training beeinflussen kann, dass man dann einfach schon mit mehr davon kommt quasi. Und das ist natürlich jetzt kein Freifahrtschein für, ja, du ess einfach wie ein Arsch, solange du ein bisschen trainierst, passt schon. So, das will ich damit nicht sagen. Aber trotzdem, und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, weil du arbeitest ja in der Gesundheitsbranche. Aber ich glaube, dass viele Leute das vorschieben, weil die Ernährung ändern ist nicht leicht, aber eben, man kann ab und zu mal so ein bisschen Salat essen, das ist kein großes Problem, man muss nicht viel verändern in seinem Leben, vor allem muss man sich nicht anstrengen, aber Training bedeutet halt körperliche Anstrengung. Und ich glaube, dass ganz viele Leute davor extrem zurückschrecken und dementsprechend sich immer so auf dieses Thema Ernährung versteift wird. Und ich bin immer so, hey, euch mangelt es eigentlich nicht an Salat, sondern an Belastung und an Muskelmasse und an Aktivität und so weiter und so weiter.
Ähnlich sehe ich definitiv so. Definitiv, dass der Impact von Training unterschätzt wird und viel zu wenig praktiziert wird. Viel, viel zu wenig. So in so einem Podcast über Essen zu labern, ist natürlich viel einfacher, als sich wirklich auf die Plattform zu stellen und zu heben. Ja, klar, das ist lästig, das sind Jahre, die du brauchst, um wirklich zu performen. Und mal ein Video hochzuposten, wo du irgendein schönes Essen zubereitest, was Eat Your Greens entspricht, dann ist es easy. Das kann jeder. Dann bist du noch ein bisschen schlank dazu und dann war's das. Aber das ist auch sowas, was mich dann triggert. Dann sind da irgendwelche schlanken Persönchen und du siehst halt, Alter, noch nie ein Gewicht in der Hand gehabt. Ja, das ist nicht gesund. Definitiv nicht. Und dieser Fokus des Gesundheitssystems auf Ernährung ist, glaube ich, auch, ich meine, es steckt natürlich ein Haufen Kohle dahinter, ja, zu erzählen, kauf dir das Essen, kauf dir den Shake, nimm das, damit du, ich glaube, dass Essen tatsächlich einfach ist. Das ist, du gehst auf irgendeinen Markt, Viktualienmarkt vielleicht, ich weiß es nicht, hier in München, wo Landwirte ihre Sachen verkaufen, die sie vom Acker holen. Und die bereitest du daheim selber zu. Und wenn du das regelmäßig machst und diese ganzen Convenience-Sachen aus dem Supermarkt nicht isst, ja, hast du eigentlich schon gewonnen. Wenn du dann nicht jeden Tag dein Fleisch in unrauen Mengen isst oder jeden Tag zwei Leberkässemmeln, ja, dann passt es. Bei euch in der Gruppe ist es natürlich so, ihr seid ja Stoffwechselmaschinen. Ich meine, ihr könnt tatsächlich essen, was ihr wollt und uns passiert nichts. Also Sichtbares. Wäre interessant, wenn man mal eure Laborwerte checkt, wohin die Cholesterinwerte dann gehen.
Das letzte Mal, als ich meine gecheckt habe, waren die super.
Naja, super. Was ist super?
Ich war selbst erstaunt. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Aber eben zum Beispiel Cholesterin oder was gibt's noch für Werte hier?
Triglyceride.
Genau. So, das war alles im Normbereich, was auch immer das dann bedeutet. So, aber eben, da gab's nirgendwo einen Ausreißer, wo meine Ärztin gesagt hätte, so, da musst du ernährungstechnisch ein bisschen aufpassen. Das Einzige, was sie mir gesagt hat, ist so, ja, dein Vitamin-D-Spiegel ist niedrig, du sollst fang an, Zink zu supplementieren und Magnesium. Und dann hat sie mich wieder nach Hause geschickt, hat mich natürlich in meiner Ernährungsform
bestätigt.
Täglich Gummibärchen, aber auch Eat Your Greens. Und das wollte ich noch sagen, weil Eat Your Greens ist entstanden, weil ich mal in irgendeinem Podcast gehört habe, weil früher habe ich mich auch noch viel mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, und da hat dann halt irgend so ein Ernährungswissenschaftler gesagt, also nachdem sie 2 Stunden geredet haben über, was man alles machen sollte und kann, damit man eben gesünder ist, und meinte er so, hey, am Ende, ess genug Eiweiß, ess nicht ganz so viel Scheiß, eat your greens, und dann passt das auch. Und dann war ich so, stimmt, weil genauso denke ich über gesunde Ernährung am Ende nach.
Ja, am Ende ist es ja auch nichts anderes, aber tatsächlich scheitert es ja, und das ist jetzt, wollen wir nicht zu tief reintauchen, aber genau da scheitert es eben dann doch, dass die Leute halt eben nicht auf den Markt gehen und eben nicht selber kochen, sondern halt lieber irgendwo am Bütchen irgendwas holen oder Convenience sich reinziehen. Ja, aber ich habe gesagt, das ist ein Fass, das wir gar nicht aufmachen dürfen.
Das gleiche wie mit dem Training. Ja. Ja, du musst irgendwo auf der Plattform auflaufen oder in der Küche und guckst halt lieber Netflix oder schaust ins Handy rein, bevor du irgendwas für dich tust. Aber so würde ich auch sagen. Ich glaube, das Essen, ja, es hat einen Impact, definitiv. Aber da gibt es so viel andere Sachen wie Training, und dieses Essen kann man auch einfach gestalten. Es ist nicht das, was so im Internet dauernd hoch und runter geritten wird, was man jetzt alles darf und nicht darf und was optimal ist und den Samen dazu oder grausam. Nee, es ist tatsächlich,
ja.
Geh auf den Markt, kauf da grüne Sachen ein, und gelegentlich ein tolles Fleisch ist sicher nicht verkehrt. Würde mich wundern, wenn.
Ja, meine Ernährungswissenschaft ist eine Shitshow, wissen wir ja. Also das sind alle diese...
Gerade im Social-Media-Zeitalter.
Ja, es ist übel. Also ich meine, ich hatte ja auch meine Zeit, wo ich wirklich tief da reingetaucht bin. Und ich lieb Kochen so. Also deswegen, für mich wäre das ein Thema, worüber ich eigentlich die ganze Zeit reden wollen würde. Aber ich mache es auch absichtlich nicht mehr, einfach weil es mich zu sehr langweilt. Du ziehst die falschen Leute an. Und dann fängst du auch an, dich über Nichtigkeiten auszutauschen, noch und nöcher. Das ist halt einfach so egal, was da, ob da jetzt irgendwie 0,0001% wegen irgendwelchen speziellen sekundären Pflanzenstoffen oder was auch immer verbessert wird. Scheiß der Hund drauf am Ende.
Ist geil, weil 5 Jahre da war ich genau in dem Ding drin. Aber auch hab mir überlegt, hey, komm, vielleicht ziehst du ein bisschen so, gehst Richtung vegetarisch, dass du den Leuten das erklärst. Und ich war in so einem Hotel und habe da versucht, Vorträge zu halten und Kindercooking mit den Kindern und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, es kommen dann so die falschen Leute einfach.
Ja.
Ja. Und die du wirklich haben willst, weil sie halt wirklich nur jeden Tag ein Kilo Fleisch essen und oder eben nur fertig fressen, die kriegst du nicht.
Mhm.
Ja, und es ist so ähnlich wie mit dem Training. Das sind ja auch immer, immer die gleichen. Da in dem, wenn du jetzt da rumklickst, dann zeigen immer die gleichen Testosteron angeschwollenen Typen irgendwelche Übungen, die du machen musst, damit der Bizeps wächst. Das ist ja genau das Gleiche.
Voll. Ja. Ich weiß aber aus gut unterrichteten Kreisen, dass du so circa jede Ernährungsdiätform der Welt ausprobiert hast.
Ja.
Elaborate.
Ja. Warst du auch mal Team Keto?
War ich auch.
Ja, klar, ja, war es.
Da ist gleich die Connection, da strahlen sie.
Nein, ich glaube ja, wenn man über was reden will, dann muss man es selber praktiziert haben. Man muss da reingetaucht sein, genau. Muss tief drin gewesen sein und wirklich die Vor- und Nachteile zu spüren.
Und dann wieder rauszusuchen.
Und dann rauszuzoomen und sagen, hey, ist das jetzt was oder ist das nichts? Ist von allen Seiten her, bringt es dir was? Und so on. Ich glaube schon, ja. Und da muss man halt alles wirklich testen. Hängen geblieben bin ich dann tatsächlich bei dem vegetarischen Diät.
Mhm.
Ja. Wobei hin und wieder, ganz geil, manchmal denke ich mir, jetzt ärgere ich dann, das ist ja so ein richtig geiles, wir haben eine geile Location entdeckt am Land draußen, so ein Schnitzel, so ein richtig schönes Kalbschnitzel. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, wenn es wieder auf den Teller zu legen.
You should. Also es gibt also von gutem Fleisch so ein gutes paniertes Kalbschnitzel in Butter ausgebraten. Ja, genau. Oh, ja, das ist klar. Schon herrlich. Genau.
Kartoffelsalat und Kreiselbeeren.
Nee, also mal schauen, wann es passiert. Jetzt im Sommer ganz witzig. Also wir besuchen jetzt im Sommer einen Freund auf Sizilien, wo wir gute Connections haben. Und da bin ich gespannt, ob ich tatsächlich am Meer vorbeikomme, ohne da die entsprechenden Tiere rauszuessen. Aber mal gucken.
Also du bist wirklich im Moment gerade fast 100% vegetarisch?
Ja, doch. Ja.
Ja, okay.
Hast du dich dafür entschieden, weil du immer deine Blutwerte gemessen hast und dann gemerkt hast, oh, die sind am besten bei der vegetarischen Ernährungsform, oder weil es einfach irgendwie dir am meisten taugt, am besten für dich funktioniert? Also was?
Weil mir die Tiere so leid tun.
Achso, ja, das hab ich ganz vergessen als Grund. Das ist natürlich auch ein sehr legitimer Grund.
Also ein Weltverbesserer.
Genau. Nee, also auch wieder, meine Frau hat eine familiäre Hypercholesterinämie. Mhm. Mit der Vater früh zwei Schlaganfälle. Und da ging das eigentlich auch alles los, dass wir alles Mögliche, you name it, durchprobiert haben und tatsächlich immer geguckt haben, was verändert sich, was für Werte kriegen wir. Irgendwann waren wir dann vegan, logischerweise, und haben das, also nicht nur vegan, sondern auch vegan low-fat oder fat-free, also alles nur, was aus den entsprechenden Produkten an Fett drin ist, aber kein zusätzliches Fett dabei gehabt. Ultra-ripped dabei, ja klar. Und die Werte waren wirklich extrem. Also die waren wirklich
extrem gut.
Extrem gut, wirklich so Amazonas-Volk. Ja, da hast du dann. Also meine Frau hat All-Time-Low, ich glaube, die war mit dem LDL-Cholesterin, ich muss jetzt lügen, bei 80. Das ist wirklich gut für sie. Mhm. Ich war Bulletproof bei, ich glaube, 65 oder 60 LDL. Mhm. Aber das ist nicht, also für uns war das nicht praktikabel. Mhm. Wir konnten, also du gehst zum Essen. Die
Lebensqualität ist halt nicht mehr.
Nee, die hat echt gelitten. Ja. Das war Käse. Das macht Spaß, das Kochen ist überhaupt kein Thema. Aber weggehen, Biergarten, mit den Freunden zum Essen gehen, da fällt das alles flach. Das geht, also zumindest in meinem Lebensraum. Ja, hier
auf dem bayerischen Land.
Krass.
Da ist es noch nicht so easy mit den veganen Alternativen.
Nee, in München, ich denke München, Frankfurt, Berlin, da kannst du sowas durchziehen. Aber es ist ja nicht nur vegan, sondern auch dieses Low-Fat. Ja, du gehst ja zum Essen und dann weißt du ja nicht, was drin. Aber das ist wertemäßig, kriegst du das schon anders als, das ist auch wieder interessant, anders als die Gesundheitsindustrie dir Glauben machen will, kriegst du, wenn du das wirklich konsequent runterziehst und auch Sport machst, dann kannst du Werte erreichen, die wirklich toll sind.
Mhm. Das interessiert mich, weil das wird ja auch oft behauptet, dass quasi Nahrungskolesterin, also aufgenommenes Cholesterin, nicht gleich Cholesterin im Körper ist, sondern dass es da ganz andere Zusammenhänge gibt, also zum Beispiel über Zucker zum Beispiel, dass Cholesterin längerfristig hochgeht. Und dann wäre meine nächste Frage, also das ist die eine und die nächste Frage, wie lange habt ihr den unterschiedlichen Nahrungsinterventionen dann immer Zeit gegeben, bis ihr dann gesagt habt, okay, jetzt checken wir mal nach? Oder wie oft wurde das dann da so überprüft?
Oh, das Vegan haben wir relativ, also wir haben langsam begonnen, um überhaupt zu checken, was schmeckt uns bei dem ganzen Essen, was ist auch praktikabel mit den Kindern. Meine Frau ist dann sogar vegan, komplett vegan schwanger geworden und hat das, wir haben so das Kind großgezogen und war alles safe und die ganzen Blutabnahmen waren auch alle okay und wir haben uns selber, am Anfang ist es ja immer spannend, da machst du es monatlich, weil du halt Zugang hast und dann war es aber vom vierteljährlich ungefähr, haben wir immer die Werte kontrolliert. Und wenn ich solche Interventionen gemacht habe, ist es in der Regel schon, dass ich da Minimum ein halbes Jahr drin stecken bleibe, um wirklich zu gucken von allen Seiten. Weil am Anfang passiert ja immer relativ viel und merkt man auch recht viel. Und dann zum Ende hin ist es aber so, dass es halt dann anstrengend wird, ja, weil eben der Alltag nicht funktioniert. Und das muss ja irgendwie praktikabel bleiben. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt die Intervention und alles richtet sich, das geht vielleicht für den Single ohne Kinder, kümmert sich nur um sich selber, ja, machbar. Aber Family, 5 Kinder, Job, dann wenn du dann dir noch Gedanken machen musst, fuck, wie isst du jetzt das? Welches Supplement schiebst du jetzt noch rein? Dann wird es halt irgendwann
Stress,
ja. Wird's Stress und dann machst du es nicht mehr. Ja, und dann, glaube ich, ist der Impact auch wieder verloren, wenn der Stress zu viel wird. Das mit dem Cholesterin, Nahrungskolesterin ist natürlich eine schwierig oder eine weite Frage. Ich glaube, dass in diesen Cholesterin oder in diesen Nahrungsstudien, es ist so unglaublich schwer, das zu dokumentieren, weil die werden ja wieder rausgelassen. Also es ist ja nicht so, das sind ja keine Laborraten, denen das Essen vorgestellt wird, sondern die kriegen Fragebögen und sagen, dann hast du die, ja klar, dann macht ihr das Kreuz. Nee, heute habe ich keine Leberkässemmel, habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Dabei hat er sie vielleicht reingeschoben. Mhm. Ja. Und was wir festgestellt haben bei uns in der Family, da war meine Mutter und mein Vater auch mit dabei, also nicht nur meine Frau, wenn das wirklich hardcore durchgezogen wird, geht das in den Keller, das Cholesterin. Aber du darfst halt dann nicht dein Zucker, irgendwie deine Schokolade essen, weil in dieser Schokolade, in dieser normalen Schokolade ist ja schon wieder ein anderes Nahrungsfett drinnen, meistens ein Industriefett. Und dann geht's halt wieder nach oben. Und ich glaube, diese Studien, die alle auch von der Industrie kommen, auch von der cholesterinsenkenden Industrie, liegt halt daran, dass einfach das Publikum, das sind Menschen, die sind, das ist halt nicht immer 100%, ja. Ist nicht, die Motivation ist nicht so extrem hoch. Wenn du da Freaks hast, die das unbedingt wollen und sagen, ja, ich beobachte das ein Jahr, dann glaube ich, kannst du die Werte wirklich 1:1 übernehmen. So war es zumindest bei uns, ja. Aber der Normalo, glaube ich, wird irgendwann schwach.
Ja, also was du mit sagen willst, ist, dass da quasi nicht nur eine Intervention drinsteckt, sondern mehrere Interventionen, womöglich sogar eine Kalorienreduktion.
Ja.
Genau, und dann ist es natürlich einfach eine Form von Healthy User Bias und es liegt nicht an irgendwie einem Parameter, der sich manipulieren oder manipuliert wird, sondern an der Vielzahl.
Ja, definitiv.
Gut. Das ist ja auch das Schwierige bei Ernährung und dann auch gerade bei Blutwerten, also ohne dass ich mich damit auskenne, aber ich habe inzwischen eine ganz gute Vorstellung, wie komplex halt Menschen sind und dementsprechend so, das ist ja auch nur ein Wert von ganz, ganz vielen, die du nehmen kannst und wenn sich dieser eine Wert verändert, dann ist ja immer noch die Frage, was hat das jetzt wirklich für einen Impact? Also deswegen ist dieses Ernährungsthema auch so unfassbar deep, weil es geht ja auch um Interaktionen von verschiedenen Werten und dann eben, was wir gerade hatten, so wie kommt es überhaupt zustande und so weiter. Und ist der Mensch jetzt gesünder geworden, weil sein Cholesterinwert niedriger geworden ist oder weil er seinen Lifestyle verändert hat und sich vielleicht mehr bewegt und ist der Cholesterinwert runtergegangen, weil er sich mehr bewegt oder weil er seine Ernährung umgestellt hat oder beides und was hat auf was überhaupt einen Impact und so weiter.
Also abgenommen, so, fettfreie Masse. Ja. Da steckt ja auch so viel drin in dieser toten Masse, die du da mit dir rumschleppst, die ganzen Hormone, die da drin,
das ist
krass,
drin
rumlagern, der Entzündungsprozess. Und das, was du sagst, Menschen sind komplex und kompliziert. Das ist jetzt bei euch nur runtergebrochen aufs muskuläre System. Und das ist ja schon, also.
Hold on.
Ich fühle mich attackiert.
Sehr gut.
Wie er gleich 20 Zentimeter größer wird.
Jetzt pumpt er gleich.
Moment.
Okay. Ich ruhe zurück. Also, wenn man Sport bei Leuten anbringen will und denen Übungen zeigt. Nicht unbedingt MTMT. Nein, diese Komplexität vom muskulären System runterzubrechen, dann nochmal in die Physiologie und in die biochemischen Vorgänge. Ich glaube, dass wir vieles noch gar nicht wissen.
Ja, auf jeden Fall.
Und da wird's ja nochmal, du gibst irgendwelche B-Vitamine, weil die fehlen und denkst, super, jetzt hat er dann wieder 1000 Einheiten Vitamin B12 im Körper. Und dafür rauschen die anderen ab. Ja, weil die durch dieses System dann durcheinander gebracht werden, weil du brauchst den einen, um den anderen hochzufüllen and so on. Und so ist es ja mit ganz, ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln, die man nehmen kann und natürlich logischerweise dann auch bei der Ernährung. Also da glaube ich, sind wir einfach noch bei Weitem nicht bei allem.
Ja. Und deswegen sollte man sich ja wahrscheinlich auf die Dinge konzentrieren, wo man halt weiß, die verändern wirklich was. Und das bringt mich zu der Frage, du interagierst ja tagtäglich mit Patienten und man kennt es ja so vom Arzt, dann kriegst du halt mit auf dem Weg so, ja, bisschen abnehmen wäre gut, bisschen Sport wäre gut, so ungefähr. Und dann geht der Patient raus und nach 3 Sekunden ist alles wieder komplett vergessen und er lebt sein Leben genauso weiter, wie als er davor bei dir. Aber außer, wahrscheinlich, und das ist auch so ein bisschen die Frage, außer die checken halt, dass es, wie sagt man, kurz vor 12 ist.
Und dann?
Und dann ändern sie vielleicht was. Vielleicht auch nicht. Da würde mich jetzt mal deine Erfahrung interessieren, weil am Ende geht's ja auch in deinem Beruf darum, dass du Menschen dazu bringst, dass sie ihren Lifestyle verändern. So, hoffentlich. Das, was auch irgendwie so ein bisschen unser Beruf ist am Ende des Tages. Und das wird, da würde mich eben deine Perspektive auch sehr, sehr interessieren, weil wir wissen, wie schwer es ist, das Verhalten von Menschen irgendwie zu beeinflussen. Und die kommen ja zu uns, weil sie das eigentlich wollen. Also viele sagen das zumindest. Und selbst dann ist es unfassbar schwierig, zum Beispiel die Ernährung, das Ernährungsverhalten zu verändern oder die Aktivität im Alltag und so weiter. So, was, wie erlebst du das und was ist der Hebel, den du da hast oder vielleicht auch nicht hast?
Oder weißt du vielleicht schon, wenn du jemanden vor dir hast, dass du bei dem Erfolg haben wirst oder nicht? Also ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen Ratespiele machen, aber die Haltung der Menschen, die sagt ja schon relativ schnell was aus. Also gibst du, wie hartnäckig bist du dabei, den Leuten jetzt so Lifestyle-Veränderungen zu verkaufen?
So ganz ehrlich jetzt.
Ganz ehrlich. Dafür sind wir hier.
Mittlerweile zero. Mhm. Also ihr müsst nur mal, wie viel Zeit habe ich für den Standardpatienten in der Praxis? Das sind 25, 30 Minuten. Da muss alles gelaufen sein. Vom Grüß Gott, hallo, wie geht's? Ein bisschen Smalltalk, vielleicht irgendwelche Sorgen loswerden. Die ganzen Untersuchungen. Mhm. Also, und jetzt wisst ihr ja selber, wie viel Zeit es braucht, einen Menschen von einer fucking Übung zu überzeugen. Ja, mach lieber einen Split Squat anstatt einen Back Squat. Das dauert Stunden.
Manchmal Jahre.
Oder manchmal
passiert es gar nicht.
Gar nicht, ja. Also da, und jetzt jemanden zu erklären, der 60 Jahre lang so einen Trott gelebt hat, er soll auf einmal aufhören, jeden Tag Fleisch zu essen, jeden Tag Unmengen an Alkohol zu trinken, er soll seine 10 Kilo Übergewicht loswerden, da kommt man in der Zeit nicht durch. Und das ist auch meine große Kritik am Gesundheitssystem, dass wir dafür keinen Platz haben. Mhm. Und ich sehe leider, muss ich sagen, meinen Job darauf reduziert, dass ich quasi nur noch so die medizinischen Marker abklappe. Die Patienten kommen, ich mache klar EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG, die ganze Diagnostik durch. Schau mir das an, guck, was kommt dabei raus. Hoher Blutdruck, hohe Cholesterinwerte und dann versucht man dieses Package in den Griff zu bekommen. Ja, und dann kannst du sagen, gut, ich habe den Blutdruck eingestellt, der Diabetes wird leider immer mit Medikamenten eingestellt, obwohl es eigentlich wirklich nur ein Essensproblem ist bei 95%. Ja. Und dann kriegen sie ihre Cholesterinwerte mit einer Tablette gesenkt. Und dann gibt es vielleicht 2 oder 3%, wo ich mir denke, hey, versuch's, komm, du sagst denen jetzt, wie wär's mit einer Lifestyle-Intervention? Und von denen sind vielleicht nochmal 1 oder 2% dabei, die dann da bleiben und interessiert sind. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gering, das Interesse. Sehr gering. Weil viele sind natürlich am Anfang auch überfordert. Ja, die kriegen das erste Mal einen Herzinfarkt oder kriegen das erste Mal einen Stent oder hören das erste Mal das, was im Argen liegt, müssen das erst verdauen. Und dann sehe ich in der Regel den Patienten, ja, wenn alles normal läuft, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später wieder. Ja, und dann kann man nochmal anfangen und sagen, manchmal kommt auch einer und sagt, kann man da nicht noch was anderes machen? Und dann fange ich an, ja, sie sollten 3-mal in der Woche intensives Krafttraining machen, wenn es geht, zwischendurch sich so viel wie möglich zu bewegen, Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, das nicht als Training zählt, sondern einfach nur als Bewegung.
Mensch sein.
Und dann kriege ich schon solche Augen. Und wenn man dann noch über das Essen redet, dann ist es meistens komplett raus. Dann ist es komplett vorbei. Mhm. Es gibt viele Frauen, die kommen dann mit ihren Männern und sagen, siehst du, ich habe es dir ja schon immer gesagt. Und dann
das macht es noch schlimmer.
Nee, dann hast du tatsächlich so ein...
Gibt es wenigstens ein bisschen Druck.
Genau, dann hast du so ein Hebel, wo der andere... Ja, dann essen es halt jetzt das, was ihre Frau auch isst. Ja, da sitzt dann oft eine schlanke Frau mit einem übergewichtigen Mann. Und da ist dann schon was da, was geht. Aber so wirklich, dass ich sage, ich hab einen Impact auf ein gesundes Leben, ist leider nicht, weil dafür braucht man Zeit. Mhm. Du kannst keinem in 20 Minuten erklären, was ein gesunder Lifestyle ist.
Dafür müsstest du eigentlich einen anderen Beruf ergreifen. Also da müsstest du quasi ein Coach sein und könntest nicht das machen, was du halt eigentlich beruflich machst, so ungefähr, in dem System, in dem du agierst, oder?
Ja, das wäre so mein Wunsch, das wäre so im Kleinen zu sagen, hey, ich sehe die kranken Patienten und ich sage euch, was der machen darf und kann und schickt den zu euch und dann kriegt der so einen regelmäßigen Einlauf, pass auf, du musst das mehr machen, ihr zieht den so ein bisschen mit den Gesprächen in die Richtung vernünftige Ernährung, weil das ist ja, ich glaube gar nicht, dass die Patienten das nicht wollen, sondern die haben einfach keinen Zugang dazu, die finden nichts, wo ja. die brauchen eine Guidance. Ja, ja, und dann glaube ich, ich habe noch keinen gesehen, den ich ins Training gebracht habe oder den ich tatsächlich mit Ernährung umgestellt habe, der gekommen ist und gesagt hat, mir geht scheiße damit. Mhm. Sondern die sagen alle, boah, mir geht's richtig gut, obwohl ich den Herzinfarkt hatte. Mir ging es noch nie so gut die letzten 20 Jahre, wie es mir jetzt geht. Und das liegt nicht an meinen Pillen oder sowas, sondern das liegt daran, dass die 10 Kilo abgenommen haben, dass die auf einmal vom Klo aufstehen können, ohne dass sie irgendwo festhalten müssen. Das liegt daran, dass die Sport treiben, ja, und dass die sich nicht mehr mit irgendwelchen komischen Essen zuschütten.
Aber glaubst du, dass es eine Frage der Generation ist, quasi diese Generation nach dem Krieg? Also quasi dein Vater und vielleicht noch ein paar Jahre jünger, dass die im Grunde nicht, ja, dem nicht so viel Bedeutung geschenkt haben. Ich meine, viele von denen wissen ja auch, dass bestimmte Ernährungsgewohnheiten nicht gut sind. Aber die haben, glaube ich, einfach nicht so richtig auf das Thema Gesundheit ist. Also meine Eltern, die wissen nicht mal, wie man Gesundheit buchstabiert. Also da hat man nie auf sich geachtet. Und glaubst du jetzt im Umkehrschluss, dass die Generation, also unsere Generation, dass die Zahlen da anders werden?
Ich glaube schlechter.
Ja.
Ich glaube, diese alte Generation, gerade die Kriegsgeneration, halte ich für relativ gesund. Ja, die werden relativ gut alt und haben halt dann tatsächlich.
Weil sie noch gekocht haben und so.
Ja, und weil die auch ein anderes Mindset haben. Mhm. Da wird nicht dauernd nach irgendwas gesucht. Was ist falsch? Wo ist ein Problem? Wo bin ich krank und sowas?
Da ist Gesundheit noch nicht so pathologisiert, okay, quasi.
Nee, genau, sondern du bist halt einfach am Leben und arbeitest.
Antifragiler, ja, du machst
viel,
einfach.
Viel antifragiler. Denkst gar nicht, ja, dran. Und jetzt hast du natürlich Zugang zu einem Wissen, was dich sehr schnell fragil macht. Ja.
Ich glaube, das Problem ist, du hast Zugang zu unfassbar viel Information, aber am Ende kommt dabei kein anständiges Wissen bei raus.
Gar nichts, genau. Und ja. Ich glaube, dass wir einen Riesenwechsel. Wo habe ich das jetzt? War das beim Atia? Ich weiß es gar nicht, wo ich es gehört habe. Auch so ein alter Lifter, der gemeint hat, vor 50 Jahren haben sie ihm erzählt, jeder Sechste kriegt eine Krebserkrankung. Heutzutage heißt es, jeder Zweite hat irgendwann eine maligne Erkrankung. Und da hat er natürlich ketzerisch gesagt, und ja, in 10 Jahren hat jeder eine maligne Erkrankung. Vielleicht ist was dran. Die Daten habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, dass wir aufgrund dessen, was wir schon diskutiert haben, glaube ich, eher schlechter davon kommen als die Menschen in der Zeit, wo Ernährung knapp war, wo dies nicht so allgegenwärtig. Vor 50 Jahren, da bist du früh Mittag, Abend zum Essen gegangen, da gab es zwischendurch nichts.
Gab es keinen kompletten Überfluss wie heutzutage.
Ja. Und die Medizin ist jetzt besser geworden, definitiv. Ja, die Hygiene ist besser geworden. Aber das Essen, glaube ich, ist nicht besser geworden. Mhm.
Ist es auch der Grund, weil das wäre auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Man sagt ja irgendwie, ja, als Gesellschaft werden wir quasi immer ungesünder. Trotzdem leben wir ja nicht unbedingt weniger lang, tendenziell sogar länger, wobei ich auch gehört habe, dass das jetzt auch wieder stagniert. Denkst du dann dementsprechend, dass es hauptsächlich an Innovationen in der Medizin liegt, die quasi den immer schlechter werdenden Lifestyle irgendwie kompensieren konnte und jetzt ist es quasi vorbei und deswegen haben wir so ein Plateau erreicht?
bei den Amerikanern ist das so. In die Richtung geht es, scheint es zu gehen. Aber da ist natürlich wieder, wie sind die versichert? Der Großteil ist natürlich nicht krankenversichert. Mhm. Wirklich das alles ganz interessant. Vor kurzem war auf der DGK, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, kamen die Daten raus bezüglich Ausgaben des Gesundheitssystems und Sterberaten. Und da wurden wir Kardiologen relativ hart angegangen, weil wir in Deutschland nicht so lang leben wie jetzt Italien, Frankreich, wer war noch dabei? Spanien?
Griechenland.
Ja, ich weiß Griechen sind
eigentlich leben wahrscheinlich in der Breite auch nicht länger, weil sie das.
Ich weiß jetzt, ich kann es nicht. Und im Gegenzug aber die höchsten Ausgaben für kardiovaskuläre Erkrankungen im Gesundheitswesen haben in Europa. Mhm. Und da wurden wir natürlich zu Recht oder zu Unrecht so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht. Aber da glaube ich, da geht schon was hin. Der Weg ist halt falsch. Diese ganzen blöden jetzt der Herr Lauterbach, unser toller Gesundheitsminister, hat jetzt gesagt, er kümmert sich darum und sorgt jetzt dafür, dass die familiäre Hypercholesterinämie ausgemerzt wird.
Naja, und wie soll das vonstatten gehen?
Geil. Ja, das macht er mit Blutabnahmen und damit man sieht, wo ist dein Cholesterinspiegel und dann gibt's die Pille dazu.
Ja. Genau, ich wollte Statine sind das, oder?
Genau, das sind die Statine.
Die kann man dann schon in die Babymilch mit reinmixen. So.
Genau,
anstatt einfach diese Milliarden zu nehmen, die man dann nimmt und den Leuten von Anfang an zu erklären, Bewegung und kein Industrieessen. Hm. Es kostet wahrscheinlich gar nicht so viel, das den Menschen von Anfang an in der Schule beginnen zu erlernen. Ja, und dass man dann im Sportunterricht vielleicht auch solche Dudes wie ihr kommen dahin und machen halt Sport. Da, um denen zu zeigen, das ist ja nicht viel. Wie macht man Split Squat? Das ist ja einmal gelernt, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Da kann man nicht so ganz viel verkehrt machen.
Gerade bei Kindern nicht. Also
ob du den jetzt eher Quadrizeps orientiert oder komm, drauf geschissen, Hauptsache einer macht's.
Klar.
So schaut's aus.
Und das wäre so mein Traum, dass man sagt, man hat eine große Menge an Geld und bringt das dahin, die Leute, dass sich die Leute anders verhalten. Nicht wieder das Geld nehmen und irgendwelche Sachen bezahlen, die eh schon bezahlt werden und dann wieder mit der Industrie zu kommen und zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt das Medikament, die Intervention. Nee, wir haben es ja schon eigentlich. Ja, und diese Masse an Patienten, die krank ist, die könnte man sehr, sehr gut, glaube ich, damit abfangen. Natürlich gibt es die seltenen Erkrankungen, da brauchst du die Medizin, da kannst du nicht mit irgendwelchen albernen Sportbewegungen was machen. Aber die Masse, das, was ich täglich sehe, glaube ich, könnte man so geil, so richtig stark beeinflussen mit dem, was wir jetzt besprechen oder das, was ihr täglich macht.
Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
Ja, ich habe vorhin in die Fragen im Q&A reingeschaut. Ein paar haben wir auch schon beantwortet. Und eine Frage war so, ja, woher kommt dieses Missverständnis, dass Wirbel irgendwie rausspringen und man die dann wieder reindrücken kann oder man sich dann wieder einrenkt und so. Und ich habe wirklich über die Frage nachgedacht, auch wenn mich diese Fragen inzwischen auch extrem nerven und langweilen, ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Aber am Ende liegt's daran, dass man nie lernt, wie der eigene Körper funktioniert, aufgebaut ist und so. Ja. Und das ist eigentlich schon krass, wenn man mal überlegt, dass wir in der Schule nichts darüber lernen. Also einfach, nein. Du kommst aus der Schule raus und du hast keine Ahnung, wie dein eigenes Fleischvehikel, das dich durch dieses Leben trägt, funktioniert. Und zwar nicht mal ansatzweise. Also du hast ja wirklich gar keinen Plan. So, du hast vielleicht mal irgendwie ein Skelett gesehen oder so. Aber dass du mal so ein paar grundsätzliche Zusammenhänge irgendwie checkst, wie dein eigener Körper funktioniert, und dazu gehört dann eben auch so irgendwie ein bisschen Ernährung und ein bisschen Bewegung und so weiter, dass das nicht das wichtigste verdammte Fach in der Schule ist, sondern dass es dieses Fach nicht mal gibt, das ist eigentlich schon wild. Und ist auch irgendwie klar, wo es herkommt, weil eben so diese Dinge, die als dieses Schulsystem quasi entstanden ist, da waren diese Dinge ja noch kein Thema. So, weißt du, da haben Leute sich bewegt, da sind wir dann bei den Bauern, die halt einfach ab und zu mal einen schweren Heuballen heben und so weiter. So, da gab es diese ganzen Probleme noch nicht, die jetzt so entstanden sind, so gerade über die letzten Jahrzehnte erst. Und dementsprechend hängen wir halt, was das System angeht, wahrscheinlich noch da fest. Aber ja, ich habe da drüber nachgedacht und dann hatte ich so einen Aha-Moment, wo ich mir dachte so, wie verrückt das eigentlich ist. Also auch so wie wenig, sorry, Shoutout an meine Mama, so diese Apothekerin und auch die hat ganz wenig Plan davon, wie der Körper irgendwie funktioniert und so. Und die hat das studiert quasi und das ist schon crazy.
Ja, die Schwerpunkte sind halt anders. Die sind auf Verständnis und wirklich das große Ganze zu gucken, ist es nicht, sondern es ist halt irgendwie ein
Spezialistentum.
Ja, war mal so modern, so immer noch eins weiter, immer noch runter bis zum Molekül und dabei irgendwie das Ganzheitliche zu vergessen.
Das Menschsein aus den Augen verlieren.
Das hat uns ja auch weitergebracht. Ich meine, deswegen haben wir wahrscheinlich so viele Behandlungsmöglichkeiten in ganz spezifischer Art. Also dieses Detailwissen ist ja auch wichtig. Aber dann auf der anderen Seite halt auch als, ich sage jetzt mal, als normaler Mensch, der vielleicht gar nicht so sehr was mit seinem eigenen Körper zu tun hat, jedenfalls nicht beruflich, aber dann halt doch ein Grundlagenwissen oder wenigstens ein Verständnis zu haben. Das ist, glaube ich, das, was es zu bemangeln gilt.
Definitiv, wir brauchen die Forschung. Ja, wir brauchen dieses Reingehen, so wie bei euch ja auch. Ihr kommt ja auch nicht daher, dass ihr nur von draußen drauf guckt, sondern ihr kriecht ganz tief rein und dann habt ihr aber noch den Überblick und bringt das zusammen. Und sowas braucht man. Mhm. Ja, und das bräuchten wir in der Medizin, egal welches Fach, was dann einfach so einen Überblick schafft, wo Menschen kommen und sagen, hey, wir wissen jetzt das und das. Warum machen wir das nicht so? Da auch, es gibt ja die Komplementärmedizin, Orthomolekularmedizin, diese Naturheiler. Da gibt's ja riesen, das ist wie bei euch, die Functional Guys versus gegen Powerlifter, gegen,
stimmt, ja, echt genau das gleiche
gegen,
wieder,
gegen die Atmer, gegen,
das ist doch so verdammt mühsam. Am Ende ist es ja nicht so schwierig.
Ja, und es gibt ja überall so ein Bild, was trotzdem reinpasst. Ja, ihr habt ja auch von verschiedenen Gruppen einfach was mit reingenommen und dann für euch benutzt, um es besser, dieses Bruce Lee Proverb, was es da gibt. Ich glaube, es ist so genial. Warum macht man es nicht auch bei der Medizin so? Ja, warum sagt man nicht, ja, die Kardiologie, Schulmedizin, zack, 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 das ist gut, das wissen wir, damit können wir Herzinfarkte weniger oft entstehen lassen. Wir können die Erkrankung zwar nicht heilen, komischerweise, aber wir machen trotzdem weiter, aber warum nehmen wir nicht eine andere Gruppe, die Orthomolekularmedizin? Oder gibt es da nicht irgendwo etwas, was dem Patienten noch einen Benefit bringt? Aber bring mal, ich habe noch nie einen Kongress gesehen, wo diese zwei, drei Gruppen vernünftig miteinander sprechen und diskutieren. Ja, das wird, die dissen sich gegenseitig bis zum Gehtnicht. Mittlerweile redet man nicht mehr miteinander, sondern die einen sind halt die überhaupt nichts verstehen, nur industriegesteuert. Die nächsten kriegen den Vorwurf, die haben Hokuspokus-Esoterik. Die anderen haben sowieso keine Ahnung.
Keine Evidenz.
Aber das wäre so mein Traum, dass man mal sagt, man kriegt so die großen weißköpfigen Professoren zusammen von der Universität mit Leuten aus der Praxis, aus verschiedenen, weil es gibt ja, ich meine, das chinesische System ist das älteste Medizinsystem, was dokumentiert ist. Und wir ignorieren es. Komplett. Also wir benutzen nicht mal irgendwas davon.
Ja.
Und da ist halt so eine krasse Hybris da.
Die Hybris im eigenen Fachbereich.
Die Kardiologen sind ja sowieso die Schlimmsten. Das sind ja die Könige von allen. Ja,
Gut, ich meine, du hast auch ein ewig langes Studium, krass lange Facharztausbildung.
Ja, klar, aber trotzdem braucht man sich ja nicht hinstellen und sagen, alle anderen sind weniger. Aber so der Kardiologe ist schon ein schwieriger Typ, ziemlich langweilig und konservativ. Vielleicht muss man das auch sein, um um da den Job zu machen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber es ändert sich ein bisschen, es wird cooler.
Also wir sehen das in der Orthopädie, ist es ja im Grunde auch nicht, anders. Ich glaube, wenn du nur lang genug in irgendeinem Ausbildungszweig festgehangen bist, dann bist du einfach so sehr davon überzeugt, dass du derjenige, ich meine, du hinterfragst das ja nicht. Sobald du dich hinterfragst, das ist ja ein Zeichen von Schwäche und dann würde wiederum die Glaubwürdigkeit dran glauben und so weiter. Also es ist auf jeden Fall kompliziert.
Also haben wir genau den gleichen Traum in unserem jeweiligen Bereich und es existieren genau die gleichen Probleme wie immer, die wir halt jetzt in dieser Fitness-Trainingswelt sehen. Eigentlich nicht überraschend, dass es so ist.
Ja. Ich höre es bei euch immer, denke mir, oh shit, das ist bei uns genau das gleiche. Ja.
Wir Menschen machen immer die gleichen dummen Sachen.
Eins zu eins kannst du, egal, ob da jetzt Kardiologie draufsteht oder MTMT, Krafttraining oder oh, meine beiden Brüder sind in der Orthopädie, ist genau das Gleiche. Hm. Ja, das ist überall, anstatt
da. Das sind mir die Liebsten, die Orthopäden.
Absolut, ja. Flo, was ich super spannend finde, dass du bis jetzt noch kein einziges Wort über, also vielleicht so nebensächlich mal kurz über Ausdauertraining gesprochen hast. Weil wenn man sich nämlich den, sag ich jetzt mal, normalen Kardiologen oder Internisten auch an den Unis so anhört, dann reden die hauptsächlich über, man muss, keine Ahnung, 3 Stunden so und so viele Kalorien verbrauchen in der Woche und dann ist quasi das Herzinfarktrisiko so und so viel gesenkt.
Genau, du bist doch Kardiologe. Wieso machst du hier nicht Werbung für Kardiotraining? Richtig.
Da geht schon wieder los. Dem Patienten, ich meine, für euch, klar, wir können über diverse VO2 Max und was weiß ich, kannst du alles diskutieren, wenn du das Wissen hast. Hm. Ja, dann, aber der Patient, der weiß es nicht. Mit Krafttraining verbindet er Gewichte. Das ist schon mal, da kommt schon mal in die richtige Richtung. Und wenn ich den Patienten dazu bringe, 3 Stunden in der Woche zu trainieren und ihm aber sage, er soll Fahrrad fahren, er soll spazieren gehen am Abend, dann ist ja für die meisten Patienten das Spazierengehen im hügeligen Alpenvorland oder wo auch immer, ist schon die Cardio Zone 2.
Ja.
Ja. Dann sind die da schon drin und wenn sie das jeden Tag eine Stunde machen, perfekt, dann muss ich nicht immer extra über die Cardio Zone reden. Dagegen glaube ich, jemand, der, bin sprunghaft. Was ist mit eurem Old Man Fitness?
Es lag nur daran, dass der Anni nicht da war. Deswegen wir haben weiterhin einen Old Man Fit trainiert und nähern uns gerade wieder an, dass es kommt. Ich glaube, es wird nicht so heißen, aber
ja, doch, geil.
Aber es wird halt nur bestehen aus einer Stunde im hügeligen Alpenvorland spazieren gehen. 3x8.
aber das ist ja, da ist es, wenn jetzt Old Man Fit oder wie auch, ist ja wurscht, wie es das nennst, aber wenn du Supersätze hast, meinetwegen, was hat er da das letzte Mal gehabt mit 3 Supersätzen oder 4 auf einmal, wo es er dann schon nicht mehr kapiert, was er vorher trainiert hat, weil er so Laktat angesäuert hat. Egal, aber der Patient, der 3x3 Supersätze fährt, ja, der hat einen super Kraftstimulus und natürlich auch einen kardiovaskulären Stimulus.
Ja, voll.
Und deswegen ist für mich ähnlich was für einen Andi, der Begriff Hypertrophie ist für mich VO2 Max. Fax ist so, jeder weiß, was der im Game ist, VO2, was musst du machen, um die zu steigern? Furchtbar easy, mach halt diese langweilige Ausdauersache.
Und also so, es kommt sowieso, wenn du halt die Sache machst.
Ja, weil wir reden ja nicht von euch. Ja, ich rede jetzt nicht von einem Typen, der schon wirklich am Peak ist, den noch mal weiter rauszukitzeln, ist was ganz was anderes, wie einen Patienten zu haben, der hat sich 20 Jahre nicht bewegt.
Klar, der muss überhaupt das machen und dann wird es schon besser.
Wenn der 3 Supersätze im Training macht, der schießt ja mit allen nach oben. Hm. Da ist die Diskussion in meinen Augen, die brauchst du gar nicht. Da sparst du dir die Zeit, die du da verwendest, für, weiß ich nicht, zum Beispiel, um über Ernährung zu reden oder über irgendwas, was Spaß macht im Leben. Weil das ist ja das Tolle. Mit dem Trainingansatz kriegst du ja eigentlich auf diesem niedrigen Niveau 2 Fliegen mit einer Klappe.
Also wir sind ja absolut auf deiner Seite. Wir sind ja auch das Team Kraft, obviously. Ich bin schon auch mehr und mehr das Team Ausdauer. Erstmal, weil ich's gerne mache, weil einfach eine zyklische, lange Bewegung dir auch den Kopf frei macht. Ich glaube, bin auch fest davon überzeugt, dass das hormonell gute Effekte hat. Ich glaube aber trotzdem, dass der Schwerpunkt im Bereich Krafttraining liegen sollte. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch Ausdauer machen könnte und sollte. Also wenn man da, ich sage jetzt mal, einigermaßen gut aufgestellt sein will, dann sollte das eine das andere nicht ausschließen. Ich finde aber auch spannend, dass gerade so Krafttraining, weiß man ja, senkt auch den Blutdruck. Also nachgewiesenermaßen oder so rein so ganz einfache Sachen wie ISOs, da hast du teilweise 10 Millimeter HG nach einem 8-wöchigen Programm runter. Und das ist schon spannend. Das kriegst du vielleicht mit einem Ausdauertrainingsprogramm in der Form gar nicht so hin.
Nee, in der Regel nicht. Und dann ist es auch so, die Patienten, die ich sehe, wie gesagt, vom Stuhl aufstehen ist ein Problem bei manchen. Und ja, da ist natürlich, das denke ich, klar, wenn der jetzt seine VO2 Max verdoppeln würde mit dem Tabata-Training, ach, ja, aber was ist das an Lebensqualität?
Mhm. Ja.
Da sind wir dann bei hier Health Span versus Lifespan und so weiter.
Ja, da ist es mir doch lieber, der kann ohne Trouble in seinen Porsche reinsteigen und wieder rauskrabbeln, als dass er wirklich jetzt so einen Berg unglaublich schnell hochlaufen kann. Also das ist der Trade-off, den ich mir immer überlegt habe. Was empfiehlst du denn jetzt? Die haben 3 Stunden in der Woche, die sie aktiv angehen wollen. Sollen die auf dem Fahrrad sitzen oder sollen die halt rudern, Kniebeugen machen? Und ja, da glaube ich, ist für das Gesamtpaket einfach mehr dran, weil du dann ja auch, wenn du es entsprechend konfigurierst und programmierst, denke ich auch ausdauermäßig das auf ein ganz anderes Level heben kannst. Den normalen Patienten.
Du kriegst du nicht die Gains, die du ausdauermäßig machst, wenn du halt Ausdauertraining machst. Klar. Aber du kriegst auf jeden Fall Gains und du erreichst eine gewisse Baseline allein dadurch. Und deswegen, also ich meine, das wurde mir, als ich noch so gar nichts gecheckt habe und hier angefangen habe, da wurde mir das so erklärt. Und dann war ich auch so, naja, macht Sinn. Deswegen werden hier immer kleine Zirkel und Supersätze trainiert und so weiter, weil dann haben wir das Ausdauertraining irgendwie mit drin. Okay, nice. Und auch da, eigentlich muss man es nicht wirklich viel komplizierter als das machen, gerade eben für die Allgemeinbevölkerung. Und was ich da auch so interessant finde, das macht ja auch so gerade auf sozialen Medien die Runde, so dieses Ding, dass ein Griffkrafttest ein besserer Prädiktor ist für Langlebigkeit als zum Beispiel dein VO2 Max. Wo alle Leute sind so, oh mein Gott, wie kann das nur sein und so weiter. Aber irgendwie ist es ja total logisch, wenn man jetzt das in den Kontext drückt von unserem Gespräch gerade. Ja. So, wenn du halt stärker bist, dann hast du irgendwas gemacht, damit du stärker wirst. Und dementsprechend hast du dich kardiovaskulär belastet. Aber du hast halt vielleicht auch ein paar Muskeln aufgebaut. Weil eben, wenn jemand, der nicht mal alleine aufstehen kann, dann als Intervention 3 Stunden in der Woche sich aufs Fahrrad setzt.
Also Gewichtsentlastung quasi.
Und, ja. Genau. Ja. Und dann, keine Ahnung, stolpert der irgendwie im Alter, fällt hin, bricht sich ein Oberschenkelhals, dann ja, stirbt der genauso an seiner Lungenentzündung, wie es ja immer so unschön heißt. Als wenn der Mensch vielleicht gelernt hätte, sich ein bisschen besser zu bewegen, sich zu orientieren im Raum, ein bisschen Koordination, Propriozeption gelernt hat, Knochendichte aufgebaut hat, Muskelmasse hat und so weiter. Also eigentlich alles wirklich gar nicht so kompliziert eigentlich, wie es immer so ist, gell?
Nee, ich glaube nicht. Und dafür seid ihr dann da. Da müssen wir vielleicht hin. Dass man sagt, wir haben da so einen Onkel Doc, der so den Standard macht.
Und dann schickst du den nächsten Raum und dann sitze ich da drin.
Ja, und dann sagst du so, und jetzt gehst du im Zimmer weiter und gehst zum Coach und lässt dir mal erklären, wie die Sache das nächste halbe Jahr abläuft. Das ist, weil euer Impact ist ja riesig. Ich sehe den ja nur 20 Minuten, 25 Minuten. Und da ist ja viel, also ich mag es zumindest, mich mit dem Patienten zu unterhalten. Und da kommen natürlich viel persönliche Probleme erstmal. Und was weiß ich, was beruflich, was läuft privat. Das ist immer sehr lustig manchmal. Und dann geht es ja zum Thema Medizin, was natürlich auch noch abgeklappert werden muss. Aber der Impact, sein Leben zu ändern und dann auch noch spezifisch, ja, das seid ihr. Das sind nicht wir Ärzte. Das könnt nur ihr machen, weil ihr habt eine Stunde neben euch stehen.
Bin ich voll bei dir. Ich glaube aber genau, dass es dann so einen empathischen Arzt wie dich braucht, der vielleicht nicht die Zeit hat und weil er im System steckt, aber der dann sagt, hey, pass auf, ich kenne da jemanden, der macht es ähnlich gut oder vielleicht noch besser, spezifischer und hilft dir da weiter. Aber genau da fängt es doch auch, oder leider hört es schon oft auf, weil der Arzt quasi seine eigene Kompetenz dadurch untergraben sieht und niemals Schwäche zeigen würde und sagen, ja, geh mal zu dem, der macht es besser, obwohl er die Zeit eigentlich gar nicht hat, den Impact zu hinterlassen.
Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich ist. Ich glaube, dass das Wissen darüber nicht da ist.
Auch bei den Ärzten.
Bei den Kollegen, ja. Ich glaube, dass das Wissen oder in dem Moment, es ist ja immer so ein Unterschied, was an was denkst du in dem Moment, ja, und was weißt du eigentlich? Das sind ja immer riesige Unterschiede. Und wenn du da in diesem Hamsterrad Praxis, da ist ja so viel, wo du gerade dran denkst. Und dieses Thema zu sagen, ich gebe dem Patienten jetzt weiter an eine Gruppe, die den begleitet, die den im Leben führt und zeigt, was gut ist und was man besser machen kann. Ich glaube, der Gedanke ist nicht da, systembedingt. Wissen würden es, glaube ich, die Kollegen. Aber viele haben auch einfach kein Faible dafür. Mhm. Ja, die haben noch nie in ihrem Leben schwer gehoben. Die wissen das nicht, was das bedeutet. Ja.
Da sind wir wieder beim Thema, gell?
Da ist der Weiß schon da, der Widerstand.
Du bist halt am Eisen und dementsprechend hast du da einen ganz anderen Blick und ein ganz anderes Mindset und kannst ganz anders kommunizieren mit deinen Patienten, wenn du halt selber vielleicht sogar negative Vorurteile jetzt zum Beispiel dem Eisen gegenüber hast. Und ich meine jetzt nicht den Blutwert. Dann schwierig.
Noch dazu würdest du die Leute wahrscheinlich auch jetzt trotzdem nicht zu uns schicken, wenn wir jetzt klassische Eisenbieger wären, die jetzt, ich sage jetzt mal, dann dem Patienten wiederum Squat Dead und so weiter Lift geben. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, ja, wir sind eine Kategorie von Eisenbiegern, aber halt dann wiederum eine spezielle.
Aber das ist ja auch egal am Ende eigentlich. Es sollte zumindest egal leer sein, weil jetzt kreieren wir ja schon wieder unsere eigenen Barrieren in diesem,
das stimmt, ja,
in diesem Thema das so ein bisschen dadurch.
Ja, aber
also wenn wir jetzt quasi so tun, als wäre der MTMT-Weg der einzig wahre und alles andere ist irgendwie Blödsinn, gerade in dem Kontext so einfach Gesundheit für die Allgemeinbevölkerung, da machen wir ja genau das, was wir jetzt irgendwie angeprangert haben am Ende des Tages.
Nee, wir zeigen nur, was optimal wäre. Also wir sind uns einig, dass Krafttraining in welcher Form auch immer, vielleicht im Zirkel organisiert, das Optimale wäre. Und mir ist aber natürlich ein Patient lieber, der jetzt, weiß ich nicht, in die örtliche Kraft-Dreikampfschule geht und Bench, Deadlift und Squatten lernt. Der hat einen riesen Benefit, definitiv, bevor er gar nichts macht. Ja, und dann kann man ja sagen, was ist denn das Optimale? Und da würde ich halt dann euch ins Spiel bringen, weil ich kenne aktuell nichts Besseres.
Wir haben doch gesagt, keine Lobhudelei mehr.
Dieser ganze Schmäh von eurer Gruppe, der ist ja lebensbejahend. Der ist nicht so wie in diesem Fitness-Game, ja, wenn du nicht dein Spandex-T-Shirt anhast und die Männer nicht Testo bis zum Anschlag drin haben, dann bist du halt nix und dann ist es nix. Und
du musst deine Makros zählen.
Ja, und da kommst du ja als Patient und denkst, ach komm, mit so einem
Aber genau das ist das, was ich meine. Also, dass du, es braucht halt einfach eine gesunde Art der, in jeglicher Hinsicht, des Mindsets. Und nicht so, es ist nur eine Sache, die dich weiterbringt, sondern es ist halt auch mal entspannt sein dabei, 5 Grad sein lassen.
Das ist ja auch, ich glaube, viele von unseren Kunden, also wenn die dann hier anfangen, kommen natürlich trotzdem die meisten rein mit gewissen Vorurteilen und so weiter, die sind irgendwann so richtig erleichtert, wenn sie merken, ach so, das sind normale Dudes, die mir jetzt nicht erklären, dass ich dass ich mein Leben da und da ändern muss und so weiter, sondern die machen irgendwie Sport mit mir, die unterhalten sich auch noch gerne mit mir und so weiter. Und das ist ja alles gar nicht so, wie man halt so Fitness quasi auf dem Schirm hat, wenn man es halt so als Außenstehender sich anschaut. Also darüber reden wir auch regelmäßig. So, wir sind als Fitnessbranche selber schuld dran, dass wir nicht besonders zugänglich sind für die Allgemeinbevölkerung. So, daran sind wir einfach selber schuld. Talking about Spandex und Pulver und Pillen konsumieren und selbstverliebt auf Instagram sich präsentieren, wo halt einfach die meisten Leute zu Recht keinen Bock drauf haben, weil es fucking uncool ist und keinen Spaß macht.
Ja, um, im Umkehrschluss die Frauen, die sich dann präsentieren, halb angezogen, halb nackt, natürlich alle ultra dünn. Da sieht sich auch keine andere Frau drin.
Ja.
Ja, und dann, das kannst du auch als Arzt, wenn du sagst, boah, sie haben gerade einen Herzinfarkt überlebt oder ein tödliches Rhythmusereignis gehabt. Ja, dann sagst du denen, das sollst du machen. Und dann haben die natürlich logischerweise im Social Media, dann gucken sie sich das so ein bisschen an. Denken, nee, das bin ich nicht, das war ich nie. Das will ich nicht, ganz klar. Ja, und wenn du dann eine normale Gruppe hast, die wo normale Dudes sind und wo vernünftig miteinander kommuniziert wird und auch die Ziele, die dargestellt werden, realistisch erscheinen, dann glaube ich schon, dass man von der optimalen Form sprechen kann. Ja.
Das Optimale ist ja immer angepasst an die Gegebenheiten.
Ja.
Also das andere wäre ja quasi ideal, das ist so ein nicht existenter, theoretisches, perfektes Ding. So. Und optimal ist halt eben angepasst an jetzt in dem Fall den Menschen, der dann zu uns kommt. Und wenn man dem halt kommt mit, oh nee, aber ich trainiere dich nur weiter, wenn du auch mitmachst und wenn du XY machst und so, und das gibt's ja auch in der Branche, dann kreieren wir wieder Barrieren um Barrieren um Barrieren und dann sagt der eine nach seiner zweiten Session, ja, ich bin raus. Und dann erzählt der seinen Leuten zu Hause, das ist ein richtiger Scheiß.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Und wir kommen nicht voran als Branche, wir kommen nicht voran, damit halt irgendwie eine gesündere Gesellschaft zu schaffen. Weil auch wenn das jetzt sehr hochtrabend formuliert ist und so weiter, irgendwie geht es doch am Ende darum, wenn man in der, also geht zumindest vielen Leuten darum, die in der Fitness- oder halt Gesundheitsbranche unterwegs sind.
So postulieren sie es zumindest.
Genau. Und dann, wenn es so postuliert wird, dann muss man auch mal nachdenken, was man macht, wie man es darstellt, wie man es kommuniziert, wen man damit ausschließt und so weiter und so weiter. Und das wird halt sehr, sehr wenig gemacht. Also in unserer Branche. Mhm.
Aber auch da muss man schon sagen, fairshalber, es wird besser. Also, dass es besseren Content gibt, dass besser aufgeklärt wird, dass auch entspannter aufgeklärt wird. Natürlich ist es nicht überall so. Logischerweise sind immer noch die am lautesten schreien, immer noch die, die man halt am meisten wahrnimmt. Mhm. Aber ich glaube, dass auch gerade eben in Deutschland dann ein guter Trend zu sehen ist.
Glaube ich auch. Es tut sich was.
Mhm.
Passiert was, nicht ganz so schnell, wie man es gern hätte. Aber es kommt was. Und auch allein euer Training ändert sich ja auch. Ich weiß, das ist immer die Blase, was du anguckst. Früher hast du halt nur IPF angeguckt. Dann hast du natürlich auch nur den Content bekommen. Jetzt bin ich auf einmal auf diesen ganzen Rotationsgurus, die ich alle mir anschaue. Denke mir, hat sich jetzt die ganze Welt geändert?
Weil nee, es ist nur dein Instagram-Feed.
Genau. Also da weiß ich nicht wirklich, ob sich jetzt so viel geändert hat. Aber wenn du in ein normales Gym schaust, trainieren eigentlich alle so wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren.
Ja, das stimmt. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn wir so aus der Bubble rausgehen und ich springe dann da irgendwie durch das Gym in Stuttgart bei meinen Eltern. Die schauen mich an. Was ist los mit dem Dude?
Nein.
Ja. Er macht einen Split-Squat. Dann musst du wahrscheinlich nicht mal irgendwas Verrücktes machen, um komisch angeschaut zu werden. Ja,
aber das finde ich so krass.
Die eigene Wahrnehmung ist sehr, sehr verzerrt.
Ich habe das. Mittlerweile merke ich so, ich komme ja dann immer, es ist ja so geil, das Hirn spielt ja verrückt. Mein Trainingspartner, das ist so ein typischer Landjunge, der guckt so ein Glas an und vom Nachdenken schwillt ihm schon sein Augenmuskel so an. Der hebt Sachen und dann geht's natürlich, ach komm mit dem Training, jetzt lassen Sie mal wieder richtig heben. Ja, dann kommt wieder die Langhantel raus und dann gehen wir wieder auf die Bank und dann natürlich wieder, nach dem ersten Belastungssatz bereue ich's schon wieder. Ja, dann kommen die ganzen, bricht Schulter, merkst du, die Hüfte kommt schon wieder. Und am nächsten Tag, wenn ich dann aufstehen will, denke ich, ja, shit, warum habe ich es getan? Ja, und
muss ab und zu einfach sein, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Und dann gehst du in die nächste Session wieder und machst wieder den MTMT-Stuff. Und dann instantly fühlt sich das besser an. Und deswegen, warum nicht mehr? Warum probiert es denn keiner? Ja, warum sind die ganzen alten Hasen, die in dem Gym sind, warum trainieren die keine? Ich würde sagen, 4 Wochen, wenn einer trainiert, der lang unter der Hantel war, der merkt sofort, dass es ihm eigentlich besser geht. Also so ging es mir zumindest.
Ja, Menschen wollen sich einfach nicht verändern.
Ja.
Sehr problematisch bei uns.
Das ist strange. Nee, aber
da kommen wir also in dem ganzen Gespräch immer wieder hin, so wie schwierig es wirklich ist, sich zu verändern und sein Verhalten zu verändern. Und dann ist es fast noch schwieriger, andere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihr Verhalten irgendwie verändern. Es ist tricky. Und das ist auch so, da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach, weil es oft so dargestellt wird, da sind wir dann auch wieder bei, wie nimmt man Sachen wahr, als wenn das irgendwie leicht wäre, einen Menschen dazu zu bringen, dass er, keine Ahnung, 10 Kilo abnimmt oder so. Und dann sind irgendwie Leute in der Fitnessbranche, ich bin immer so, was für Kunden habt ihr entweder? Oder habt ihr überhaupt Kunden? Oder macht ihr nur Reels auf Instagram? Oder habt ihr mal mit der allgemeinen Bevölkerung gearbeitet? So.
Safe nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Nee, geht nicht. Nur mit so Freaks, die halt wirklich...
Genau, weil wenn du halt motivierte Leute hast als Kunden, die eh schon trainieren und Fitness machen und so, okay. Easy. Das kann jeder.
Ja, das ist wirklich einfach.
Aber arbeite mal mit jemandem, der einfach zero Bock auf Training, Bewegung, Belastung und auch Veränderung hat.
Das ist wie mit mir mal mit den Pillen. Blutdruck einstellen. Die musst du auch erstmal zu bringen, dass du nimmst. Die keinen Bock haben, nehmen es halt auch einfach nicht.
Ich schaue mir jetzt schon daran scheitern. Das ist so crazy.
Das ist schon richtig krass. Wenn du weißt, dass dein Blutdruck doch einfach schlecht ist und du hast Widerstände. Also ich meine, ich habe gerade auch einen Kunden, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, der auch so seine Themen hat. Das war ja der Grund, wieso du überhaupt hier bist, dem sie empfohlen haben, 2 Tage nachdem der Stent gesetzt wurde, 5 by the way, dass er halt einfach Intervalle machen soll. Und das war so die Behandlungsempfehlung. Und genau das war das, was ich ja da so, wir hatten eigentlich über Cardio, also über Ausdauertraining gesprochen. Ja. Und dann war das nur so eine Randnotiz. Das war da, wo du uns dann angeschrien hast, dass es so nicht gehen kann. Ja.
Ja, also ich glaube, da ist so viel Raum für Möglichkeiten und so einfache. Da gibt es so viele low-hanging fruits in der Kardiologie oder in Medizin, im Gesundheitssystem. Und da ich warte immer, dass von oben was kommt. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Kann ja nicht sein, wieder ein neues Mittel gegen Entzündungen im Körper. Ja. Kann man selber machen.
Krafttraining meinst du, oder was?
Also da und dann. Und jetzt ist so mein letzter Versuch wahrscheinlich mit 50 zu sagen, ich fange jetzt im Kleinen an. Ich fange jetzt bei mir an, ich gehe zu euch, weiß ich nicht, was wir erreichen können. Weiß nicht, was passiert. Mhm. Wenn es nur 10 Leute sind, ja, da haben wir schon mehr als vielleicht die eine oder andere Substanz, die entwickelt wird und dann wieder verworfen wird, weil man sieht, wie viel Nebenwirkungen es hat. Vielleicht muss es von unten rauf gehen, nicht von oben runterkommen, sondern von unten rauf.
Naja, ich glaube, beides am Ende. Also wir arbeiten ja schon an dieser Map. Witzigerweise hatten wir jetzt letztens erst einen ganz interessanten Fall von einem Menti, der bei uns war, der dann darüber berichtet hat, dass er bei uns war und wir haben das re-gepostet. Dann hat eine Kundin von ihm, die 2 Autostunden oder eine, noch nicht Kundin, aber eine Frau hat ihn gesehen, dass er quasi bei uns war und bei uns gelernt hat und die ist jetzt zu ihm gefahren, 2 Autostunden gefahren, um bei ihm sein zu können, weil sie halt gesehen hat, dass er bei uns war. Also am Ende geht es schon so, das ist so ein Trickle-Down-Effekt, der passiert schon im Kleinen, aber der ist natürlich vielleicht noch ein bisschen langsam.
Ja, aber wir haben ja Zeit.
Ja.
Na, wir können ja, also jetzt bauen wir gerade unser Netzwerk auf, also die Map quasi. Alle, die MTMT-Methode erfolgreich absolvieren, die kommen auf die MTMT-Map, so dass halt jeder Endverbraucher sich anschauen kann, okay, wer hat von denen irgendwie gelernt? Und das ist natürlich dann auch kein absolutes Gütesiegel oder so, sondern es ist erstmal nur so, okay, der Mensch hat sich immerhin mal beschäftigt mit den Themen, mit denen wir uns halt so beschäftigen. Und das Netzwerk müsste man dann halt noch fusionieren mit deinem Kardiologen-Netzwerk, was du jetzt aufbaust. Und dann hat man so ein Crossover und dann gibt's vielleicht mal ein bisschen Zusammenarbeit, was das angeht. weil wir wissen ja alleine bei uns, wie schwierig das ist, einfach nur durch die räumliche Distanz zwischen deiner Praxis und unserem Gym.
Ja, ein Riesenscheiß. Wir bräuchten so eine Beam-Plattform oder sowas.
Deswegen, der Flo kommt auch immer und nervt immer so, wann macht ihr endlich euer Franchise-System, wann macht ihr endlich MTMT bei mir auf? Und
ja,
so.
Endlich mal.
So, ja, jetzt. Du bleibst dran, gell?
Ja. Ich bleib da dran, ich träum's noch. Es hat sich jetzt nur gerade, es liegt der Fokus
woanders,
Woanders, aber ich noch träume ich.
Aber es gibt, es gibt da draußen extrem viele Gute in dem Game und die sind halt überall über ganz Deutschland oder im ganzen deutschsprachigen Raum verteilt. Letztens hat sogar einer geschrieben, er ist in Norwegen und ob er dann auch auf die MTMT-Map kommt. Da ich so, ja klar, dann bist du halt bist du der Erste in Norwegen, perfekt. Also wir arbeiten darüber dran, erstmal.
Ja, nein, immer so ein bisschen. Und dann sehen wir, es ist ja auch, es gibt einen Haufen guten Kardiologen, aber die alle Kardiologe sind, aber da kommt halt manchmal nicht das Gleiche raus. Ja, aber ihr seid schon ein spezieller Haufen.
Das stimmt.
Das ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Und wenn du dann alleine bist irgendwo und dann kämpfst du da vor dich hin und dann geraten gerade diese Nebensächlichkeiten oder wo ihr halt einfach so flapsig drüber diskutiert, das hast du ja nicht mehr. Dieses Reiben, diesen Input von dem anderen und dann die Kritik von dem und das Genörgel von dem.
Genau, nörgelt so ein Kardiologe auf einmal rum über unser Skill-Meeting. So. Ja, dann sag mal, ja gut, dann mach's halt selber.
Komm, beleidigst dann.
Und komm auch noch im Podcast vorbei übrigens. Du Arsch.
Nein, da glaube ich schon, da dürft ihr euer Licht nicht unter dem Scheffel stellen, sondern das ist schon speziell. Und die Hoffnung ist natürlich von mir, dass das irgendwie multipliziert werden kann. Und das ist jetzt einfach die Aufgabe, die ich euch setze. Aber ihr seid ja stark.
Ja, wir sind echt dran. Also wenn da oben erstmal unser Headwater steht und wir Signale sind, wir stellen da so eine Satellitenschüssel auf, die dann alle möglichen guten Signale in die Welt sendet.
Ja, so.
Das wird schon.
So da rein.
Ich meine, auch alleine heute ist da ja ein richtig guter Schritt in eine Richtung, in die wir bis jetzt ja noch nicht gegangen sind. Also, dass du hier im Podcast bist, so dieses Verschmelzen von Welten, die eigentlich viel näher zusammenarbeiten müssten und die eigentlich zusammengehören, also wenn es um Gesundheit geht, ja, die aber halt sonst nie so wahrgenommen werden. Also das ist ja wieder, das sind wir da bei dem Problem, weißt du, in der Medizin bekriegen sich alle untereinander und dann sind wir ja nochmal eine ganz eigene Bubble, wo wir uns auch untereinander noch bekriegen, aber man müsste ja eigentlich diese Bubbles ja auch nochmal zusammenführen, dass man halt Gesundheit ganz anders denkt. Und ich meine, da sind wir dann, vorhin hast du es auch mal kurz anklingen lassen, so ja, das Gesundheitssystem hat viele Probleme und so weiter. Und ich glaube, so, also keine Ahnung, vielleicht siehst du das anders, aber ich glaube, eines der größten Probleme ist halt fehlende Kollaboration. Kollaboration, schwieriges Wort für mich. Mhm. Und zwar nicht nur innerhalb der Medizin, sondern halt auch mit, ja, keine Ahnung, Gyms und Ernährungsberater und also allen, die da halt in diesem großen, komplexen Thema Gesundheit eine Rolle spielen, weil Gesundheit ist halt ultra mega komplex und beinhaltet alle diese Bereiche. Und wenn man das nicht sieht und nicht akzeptiert, dann wird es schwierig.
Naja, und dann bist du sofort in der Sackgasse. Dann geht es nicht weiter. Für den Patienten. Ja, ausgenommen, man dreht es jetzt nur um sich selber, dann ist man natürlich selber irgendwann in der Sackgasse. Aber das System müsste flexibler werden. Ja, flexibler und weniger Ego. Dann geht's. Aber ich weiß es ja nicht. Es ist so, ich glaube, der Schritt wäre, von den Medizinern ein bisschen runterzukommen und zu sagen, hey, da ist ein Trainer. Der soll jetzt dem Patienten beibringen, was ich eigentlich will. Und der Step funktioniert ja schon nicht. Weil ihr seid ja nur Coaches, ja, oder nur Sportwissenschaftler. Im besten Fall.
Mhm. Auf jeden Fall nur.
Ja. Du meinst, die Haltung des Arztes suggeriert schon eine Superiorness.
Ja, klar, aber ja, wir sind ja die 10 Jahre studiert haben, 5 Jahre Facharztausbildung und ihr räumt Handeln im Gym auf. Ja, da ist ja.
Sometimes.
Da müsste man so ein bisschen einfach den Kopf öffnen und sagen, hey, ja, wir räumen die Handeln auf, aber wir zeigen dem Patientenfall, wie der nicht mehr in deine Praxis kommen muss. Und das wäre es toll. Und da glaube ich, gibt es schon die Jugend, die jungen Ärzte, die glaube ich, haben zunehmend mehr Verständnis dafür, da auf Augenhöhe miteinander zu reden. Weil jeder macht seinen Job, jeder will es richtig gut machen, jeder will was für den Patienten tun und da so ein Step-Down, weiß ich nicht, was das soll. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich kann denen kein Split-Spot reinbringen. Ich kann das nicht optimal programmieren. Aber dafür kann ich ihnen halt einen Stand reinbohren. So hat jeder sein, ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, warum das so bewertet wird. Habe ich auch ein paar Mal nachgedacht, wie ihr habt ja oft genug das im Podcast besprochen. Aber so eine definitive Erklärung, weiß ich nicht. Ich habe genug Kumpels, die finden es geil. Ja. Geht lieber auf die Plattform als ins Krankenhaus.
Ja, oder? Das sollte eigentlich relativ klar sein, wenn das die zwei Wahlmöglichkeiten sind.
Wie gesagt, wenn ich in irgendeiner Form in diesem kleinen bayerischen Kreis dazu beitragen kann, dann würde ich das gern machen. Und das ist so das, wo ich mir denke, warum fängt denn keiner an? Da, dann bin ich hier. Und wenn ihr einigermaßen mit mir zurechtkommt, dann geht das.
Ja, vielleicht müssen wir ja doch mal, ich sage jetzt mal, wenigstens mal für eine Zeit oder für einen Abend oder vielleicht für regelmäßige Auftritte nach Landshut oder wo LA, auch immer hinkommen.
LA, where the shit goes down.
Ja, wer weiß.
Ja, einfach mal gucken. Was gibt's da? Ja, ich habe schon so ein paar Kumpels als Ärzte angeredet und gesagt, ich brauche euch für ein bestimmtes Projekt. Jo, was, wie? Ja, sage ich, Krafttraining. Ja, du bist doch Orthopäde.
Da wird schon die Nase gerümpft.
Sag ich, als Orthopäde, was ist denn, du musst doch, ja klar, aber willst du die jetzt ins Fit Plus schicken? Sag ich, nee, genau da nicht hin. Sondern wir müssen was anderes machen. Ja, machst du dein eigenes Gym auf? Ja klar, mache ich jetzt mein eigenes Gym auf. Wie soll denn das noch gehen? Ich bin Tag und Nacht in der Praxis. Nee, aber ich versuche schon die Fangarme rauszubringen und den ein oder anderen dafür zu sensibilisieren, dass man was anders macht, dass man irgendwo was anders angeht und dem Patienten Bewegungsoptionen gibt.
Ja,
ja, generell Lebensoptionen. Genau. So. Ja.
Dazu, das geht auch im Grunde nur, wenn da viele Leute ein ähnliches Interesse haben und keine Vorbehalte gegenüber der Sache.
Ja.
Also wenn da nur ein oder zwei Ärzte dafür sind und der Rest sagt, das bringt ja eh alles nichts, dann ist es natürlich zum Scheitern verurteilt. Also das braucht halt echt flächengreifend halt Übereinstimmung. Und dann kann sowas schon funktionieren. Ja.
Ich muss die ganze Zeit dran denken, bei einem Orthopäden, da gibt es ja inzwischen relativ häufig, dass unter dem gleichen Dach halt Orthopädie, Physiotherapie und auch Trainingstherapie ist, was ja Sinn macht. Aber es macht ja wirklich genauso viel Sinn, dass der Trainer unterm gleichen Dach ist wie ein Kardiologe. So, weil, weißt du, gehst zum Orthopäden, ja, weil du irgendein Problem hast, und dann ist so, ja klar, wir müssen Bewegungstherapie machen und so weiter. Aber wenn du zum Kardiologen gehst und du hast da ein Problem, dann brauchst du ja das Gleiche. Aber niemand würde im Traum darauf kommen, dass man quasi unterm gleichen Dach zum Beispiel Trainingstherapie und Kardiologie hat. Also behaupte ich jetzt mal, genau. Was eigentlich total unlogisch ist. Und wir wissen ja, dass es auch in dem orthopädischen Bereich immer noch sehr langsam geht, dass diese Welten irgendwie vereint werden. Und dementsprechend wird es hier vielleicht noch schwieriger. Aber trotzdem dachte ich mir jetzt gerade die ganze Zeit so, als ihr geredet habt, es wäre doch geil, wenn du halt dann sagst, so jetzt gehen Sie mal ins Zimmer nebenan und da sitzt dann halt wirklich, da ist dann halt wirklich ein kleines Gym zum Beispiel. Und da gibt es mal eine kleine Einführung in Training und Bewegen und dann merken Leute vielleicht, ach so, das ist gar nicht so schlimm und das ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und so weiter und so weiter. Also ebenso wirklich auch räumlich gesehen da halt
das wär
eine Verbindung schaffen.
Das wäre eigentlich, warum hat nicht jedes Krankenhaus so ein Ding?
Ja, hell yeah.
Warum gibt es nicht im Keller ein Gym, wo jemand ist, der den Patienten, die sich zu dem Zeitpunkt dann schon bewegen können, belasten können, warum? Ja, die liegen 24 Stunden in dem blöden Bett und warten auf Infusionen and so on. Und viele könnten ein Split Squat lernen in der Zeit oder ein Ruderzug oder eine Pressbewegung. Ja, also da glaube ich, da wäre schon noch Raum für viele tolle Sachen. Und von da weg geht es natürlich weiter. Dann geht er nach Hause und dann kriegt er gleich irgendwas mit, wo er sagt, hey, du musst jetzt das und das nach, wenn der Knochen zusammengeheilt ist, wenn die Herzinfarktsituation überstanden ist, dann musst du angreifen und dann muss das und das passieren. Und hat einen Plan in der Hand, wo er hingeht, wo wendet er sich hin.
Ein Plan, der am Ende für Selbstwirksamkeit sorgt. Das erste Mal, dass der Begriff gefallen ist, was verrückt ist übrigens in dem Podcast, bei Patienten, weil darum geht's ja. Das ist ja dann runtergebrochen, die Qualität, die, wo wir eine Möglichkeit haben, die wirklich zu fördern und wo du ja vorhin schon gesagt hast, so, ja, du hast da nicht so viel Möglichkeit, Selbstwirksamkeit bei den Leuten zu fördern mit der Zeit, die du hast.
Nee, weil die nicht, boah, das ist böse. Ich weiß nicht, man will keine Selbstwirksamkeit oder man weiß es nicht. Ich bin optimistisch und sage, sie wissen es nicht. Ja. Dass du mit entsprechenden Interventionen einen riesen Qualitätssprung in deiner Lebensqualität, einen Riesensprung da machen kannst. Das bin ich jetzt positiv und sage, weil man es nicht weiß. Hm. Aber es gibt natürlich auch einen relativ großen Anteil, dass ich, nee, ich nehme eine Pille. Ich mach doch da nicht den Affen und mache irgendeine komische Bewegung und schwitze auch noch. Wenn die Pille das Gleiche macht. Und das wird ja suggeriert, das ist ja das Schlimme. Mhm. Dass jede Pille, die vom Doktor kommt, dich gesünder macht.
Ja, ist wahrscheinlich zu halt, also kann man schwer zu sagen, wie viele Leute es sind, die das bewusst machen und die es überhaupt gar nicht, die sich dessen überhaupt gar nicht bewusst sind. Also, dass es eventuell ein Problem ist. Ja. It's a thing. Ja.
Ja, danke Flo, danke, dass du da warst. Danke für die sehr ehrlichen Einblicke, weil ich glaube, dass gerade das Gespräch heute auch nochmal ein krasser Reality-Check ist für, also jetzt alle Trainer und Physios und so weiter, die zuhören. Vielleicht haben sich sogar ein paar Ärzte hierhin verirrt, das wäre natürlich schön. Und das ist wichtig, weil wir eben auch immer irgendwie festhängen in unserer Bubble und mit einer extrem verzerrten Wahrnehmung irgendwie dieses ganze Thema Gesundheit wahrnehmen und dann bashen wir die Ärzte, wir Trainer und so weiter und verstehen halt nicht, welche Probleme man als Arzt hat und so weiter. Also so ein bisschen mehr Empathie füreinander tut uns da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, das fördert dann am Ende ja wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit, den Austausch, die Offenheit und so weiter und so weiter. Also danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Wir müssen weitermachen damit. Wir haben ja jetzt zwar viel geredet.
Aber nichts spezifisch.
Ja, aber
MTMT Podcast-Style halt. Flo, du wusstest doch, was auf dich zukommt. Du hast dich da auch perfekt eingefügt.
Nein, klar, das war jetzt viel. Ja, es war halt wahrscheinlich Gelaber, wie wenn man sich halt trifft. Aber wir können, klar, bin jederzeit bereit, so oft ihr wollt. Ihr braucht bloß sagen, wann ich kommen soll.
Das machen wir gerne. Danke fürs Zuhören, Leute. Lasst einen Kommentar, ein Like da oder folgt dem Podcast. Ihr wisst ja, diese ganzen Sachen, die man klicken kann, die uns helfen. Okay, bye.